Okay, das war Mr. und Mrs. Smith. Wenn ihr mal einen Film sehen wollt, der wirklich keine Aussage hat, aber der einfach irgendwie unterhaltsam ist anzuschauen, schaut euch den mal an. Also außer ihr mögt es gar nicht, wenn irgendwie Menschen sterben, denn da sterben viele, aber ich habe ihn irgendwie gern, diesen Film. Es ist hoffentlich bei keinem von uns so wie bei diesem Ehepaar. Ich hoffe, wir führen, und ich bin mir sicher, keiner von uns führt diese Art von Doppelleben. Okay. Also hier vorne ist so jemand. In der Freizeit charmantes Ehepaar, im Beruf Berufskiller. Und das Witzige bei den beiden ist, sie wissen es noch nicht mal voneinander. Sie spielen also ihr Doppelleben auch noch, verstecken es auch noch voreinander. Auf eine gewisse Art und Weise, nur auf eine gewisse Art und Weise. Ich fürchte, ich bin furchtbar laut, oder nicht? Kommt mir das nur so vor? Okay. Auf eine gewisse Art und Weise leben wir aber alle irgendwo in zwei Wirklichkeiten. Aber wir haben versteckte Räume in unserem Leben und zu denen haben nur wir Zutritt. Manchmal noch gibt es da noch Räume, zu denen haben einige Menschen Zutritt, die uns gut kennen, und dann gibt es Räume, die kennen eigentlich nur wir. Diese beiden Wirklichkeiten, das, was wir nach außen sind und was wir nach innen sind, diese beiden Wirklichkeiten sind Realität. Einfach, weil es das gibt. Innen- und Außenseite von uns. Oder man müsste eigentlich sogar sagen, sie sind nicht nur beide Realität, sondern eigentlich ist die innere Wirklichkeit die wirklichere. Sie ist vielleicht geheimer, versteckter, aber mindestens wir selber wissen, das, was wir innen drin sind, das sind wir eigentlich in Wirklichkeit. So, manchmal sagen wir, zum Glück sind wir innen drin noch jemand anders, als die anderen denken. Zum Glück bin ich nicht nur das, was die anderen von mir halten, zum Glück. Manchmal sagen wir auch leider. Leider bin ich oft im Herzen ein anderer, als die Leute denken. Und hoffentlich merkt es keiner. So. Die innere Wirklichkeit ist die wirklichere. Wie bei diesen beiden. Das nette Ehepaar ist der Schein. Was sie wirklich sind, sind Berufskiller. Der Schein ist eben nur der äußere Schein. Okay, wir leben in zwei Welten. Authentizität bedeutet, diese beiden Welten stimmen überein. Die innere und die äußere Wirklichkeit. Aber diese beiden Welten in Übereinstimmung zu bekommen, ist eine gar nicht mal so einfache Herausforderung. Und deswegen drehen wir uns in dieser Predigtreihe um dieses Thema. Wie kann innen gleich außen werden? Wie können wir authentischer werden? Ich habe den ersten Punkt genannt, Schattenspiele. Kennt ihr Schattenspiele? Oder Schattentheater, ich habe glaube noch nie eins gesehen, aber in meiner Vorstellung sind das diese fernöstlich anmutenden Figuren, die irgendwie hinter einer transparenten Wand gespielt werden und die Wand wird von hinten beleuchtet und dadurch zeichnet sich ihr Schatten auf dieser Wand ab. Man sieht nur die Umrisse dieser Figuren, man sieht sie also nur schemenhaft. Letztlich bleiben diese Figuren also irgendwie geheimnisvoll, ohne Farbe, ohne Gesicht zum Beispiel. Die innere Person der Figur, die Seele, das Herz dieser Figur bleibt irgendwie merkwürdig im Schatten. Sowas Ähnliches, habe ich gedacht, machen wir auch. Schattenspiele. Man sieht uns, aber man sieht oft nur unsere äußeren Umrisse. Vor allen Dingen dann, wenn unser innerer Mensch etwas ist, was wir ein bisschen verstecken wollen, dann drehen wir uns so ein bisschen weg vom Licht. Und dann wirft es einen Schatten. Man sieht uns, aber man sieht nur unsere Umrisse. Man sieht vielleicht nicht unser wahres Gesicht. Diese Schattenspiele gibt uns die Möglichkeit, das im Schatten zu lassen, was wir gerne im Schatten lassen wollen. Und dann gibt es die Glück oder eben Pech haben, uns besser zu kennen. Die wissen vielleicht nochmal von der anderen Seite. Aber die meisten sehen nur unser Schattenspiel. Wir brauchen Schattenspiele. Warum? Eigentlich nicht, weil wir Leute sind, die sowas mögen. Eigentlich spielen wir diese Spiele, weil wir letztlich aufrichtige, gute, ehrliche, integere, reine Menschen sein wollen. Wir haben diesen Anspruch an uns. Wir wissen eigentlich, wie es sein sollte. Um ein Beispiel zu bemühen, das in aller Munde ist. Ein Radprofi weiß, dass er seinen Sport sauber ausüben soll. Und ich nehme mal fast an, das sind ja alles keine Verbrecher irgendwie, ich nehme mal an, für die Jungs ist das im Grunde ein ganz hoher Wert. Sauberer Sport, das will ich. Leistung ohne Medikamente. So soll das sein. Das ist der Anspruch. Und jetzt ist es aber nicht so. Ich habe keine Ahnung, wie die im Einzelnen da reingeschlittert wurden, ob sie verarscht wurden irgendwie und plötzlich hingen sie da drin oder ob sie bewusst gedopt haben, was immer, ist auch egal. Plötzlich ist es jedenfalls nicht so, wie es sein sollte. Du bist kein sauberer Sportler mehr. Soll und Sein klaffen auseinander. Und jetzt, wo Realität und Anspruch nicht mehr dasselbe ist, jetzt beginnt das Schattenspiel. Nicht, weil du ein mieser Betrüger bist, sondern eigentlich, weil du kein mieser Betrüger sein willst. Du willst sauber sein, also bist du es, beteuerst es nach außen. Deine innere Wirklichkeit hingegen ist anders. Und deswegen kommt sie weit unten in den Keller. Hinter Schloss und Riegel. Oder im Ofen, schön versteckt so. Okay, es gibt schlimmere Skandale als Dopingfälle. Es gibt schlimmere Enthüllungen als das, wo jemand nach außen was ganz anderes schien und plötzlich kommt es raus. Und es gibt noch schlimmere als die, die in den Zeitungen stehen, nämlich die, die unsere eigenen sind. Die sind nicht schlimmer, weil das, was vorfällt, schlimmer ist, sondern sie sind schlimmer, weil sie uns angehen. Wir haben eine verrückte Fähigkeit entwickelt, wir Menschen. Wir bringen es über längeren Zeitraum fertig, uns unsere eigenen Lügen zu glauben. Man stellt sich das doch so vor, man fragt sich doch, wenn man diese Enthüllungsstories hört oder jetzt die Doping-Sachen, man fragt sich, hey, wie könnt ihr Heuchler über Jahrzehnte so uns was vormachen und dann noch morgens in den Spiegel schauen? Wie könnt ihr? Sie können es genauso, wie wir das auch können. Wir sind merkwürdig gut in der Lage, das so tief in unserem Keller zu verbuddeln, dass wir irgendwann selber glauben, dass alles in Ordnung sei. Als wären sie nicht da, die Leichen im Keller. Das funktioniert nämlich ewig, so ein Schattenspiel, auch vor uns selber nicht. Aber es funktioniert lange. Bis irgendjemand entweder irgendwie in unserem Keller rumschnüffelt, oder bis wir den Gestank der Leiche selber nicht mehr aushalten, irgendwie tatsächlich nicht mehr in den Spiegel schauen können. Es funktioniert sozusagen so lange, wie wir die Kraft haben, diese Welt zu verstecken, oder wie wir die Kraft haben, Anspruch und Wirklichkeit, die auseinanderklaffen, innere und äußere Wirklichkeit, diesen Riss dazwischen, das zusammenzuhalten irgendwie. Beides zu leben. Beides zu leben kostet allerdings unglaublich viel Kraft. Und diese beiden Welten ziehen dauernd auseinander. Und meistens reagieren wir so, dass wir, je mieser das innen drin läuft, desto mehr investieren wir nach außen. Wir wissen, da innen drin müsste ich mal aufräumen, aber ich habe keine Zeit. Und deswegen spreche ich mich noch mehr an, das läuft natürlich unbewusst ab, nach außen denn der zu sein, der ich gern wäre. Und dann entfernen sich diese beiden Realitäten immer mehr und es kostet immer mehr Kraft, das aufrechtzuerhalten. Pastoren sind unglaublich anfällig für so ein Spiel. Da kommen ja immer wieder so Skandale ans Licht, ne? So bei irgendwelchen Priestern oder Pastoren oder religiösen Leuten so. Warum? Nicht, weil sie miesere Typen sind, sondern weil sie normale Menschen sind. Das ist ihr Problem. Aber vielleicht einen höheren Anspruch an sich selber stellen oder das Gefühl haben, die Menschen haben auch einen höheren Anspruch an uns. Und dann tauchen kleine Probleme auf und du kannst das nicht rauslassen als Pastor. Dann fängst du an zu verstecken und nach außen hin spielst du mehr und die beiden Welten entfernen sich voneinander, bis es irgendwann tatsächlich so ist, dass du sagst, wenn das jetzt rauskommt, boah. Okay, es kostet immer mehr Kraft, die beiden Welten zusammenzuhalten und wir machen oft den Fehler, wir investieren ins äußere Bild und irgendwann ist die Kraft zu Ende. Manchmal nennt man das dann Burnout, was dann passiert. Burnout hat auch andere Gründe, ne? Also nicht jeder, der Burnout hat, hat irgendwelche Leichen im Keller. Aber manchmal liegt es auch daran, dass meine innere Verfassung, mein Äußeres nicht mehr zusammenpasst und ich halte es nicht mehr durch oder so. Schattenspiele. Also, gibt es auch bei Christen. Auf jeden Fall. Manchmal habe ich das Gefühl, gerade bei Christen. Weil vielleicht eben, wieder bei dem Pastor, ne, die Ansprüche höher sind. Irgendwie steckt ja bei den Christen auch noch Gott im Spiel. Und dann entsteht sowas. Manchmal in Kirchen, in Gruppen wie unserer hier, da entsteht so ein Gefühl unter den Leuten, die da sind, die anderen hier sind alle sauber. Ich nicht. Aber die anderen scheinen alle sauber. Also verstecke ich meins. Und bin wie die anderen. Das Problem ist, die anderen sind auch nur wie die anderen. Und es fängt sowas an, so eine Schattenspielerei an. Auch in Kirche, auch unter Christen. Und Leute, die von außen dazukommen, merken das manchmal so intuitiv. Boah, die sind alle wunderbar hier, aber es ist so kühl hier. Ne? Das ist eine ganz alte Geschichte. Schattenspiele. Gab es schon immer. Die Bibel beschreibt diese Art von Dunkelheit, in die wir das drücken, was nicht zu unserem Leben passt. Diese Halb- oder Vollschatten unseres Lebens. Die Bibel beschreibt es mit dem Wort Sünde. Das ist ein Wort, was wir nicht so gerne sagen und hören. Aber es ist leider Realität. Und wir schauen uns jetzt eine uralte biblische Geschichte an, in dem es um Sünde geht und darum, was sie mit uns macht. Unter dem zweiten Punkt, im Schatten des Apfelbaums. Vielleicht ahnt ihr schon, welche Geschichte es ist. Die Macht der Sünde. Wir schauen in die Story rein, die man Sündenfall nennt. Also die Sache mit Adam und Eva. Und ich sage kurz was davor, bevor ich es vorlese. Man kann über diese Geschichte geteilter Meinung sein. Die Christenheit ist es auch. Und zwar, ich versuche mal so zwei Pole aufzumachen. Die einen verstehen diese Geschichte sehr historisch. Mehr oder weniger verstehen sie den Text als genaue Wiedergabe eines tatsächlichen Ereignisses. Und dann gibt es andere, die sagen, oh, damit kann ich jetzt gar nicht mit. Also eine Geschichte mit dem Baum, einer Schlange, spärlich bekleidetes Paar. Das muss man bildhaft verstehen. Ja, sie verstehen das wie eine Art Gleichnis, eine Predigt, irgendwie eine Message, die aber eigentlich eher unter der vordergründigen Geschichte liegt. So. Wieder andere, vielleicht die meisten, sehen es so gemischt. Also vielleicht, ja, Adam und Eva, das waren schon historische Personen, aber dann gibt es in der Geschichte durchaus Dinge, die sind bildhaft gemeint. Zum Beispiel, dass Adam aus der Seite des Mannes erschaffen wurde und so. Das ist vielleicht eher bildhaft und so. Die erste Ansicht, die historische, wirft ein paar interessante Fragen auf. Zum Beispiel, wo geografisch lag der Garten Eden? Oder die schönste Frage, finde ich, hatte Adam einen Bauchnabel? Wann hat er gelebt? Wen heirateten seine Kinder, wenn nicht die eigenen Geschwister? So. Die zweite Ansicht, bildhaft, wirft andere Fragen auf, nämlich die, okay, wenn das nur bildhaft gemeint ist, ist es dann überhaupt mehr als ein Märchen? Was transportiert sie dann noch an Wahrheit? Die dritte Ansicht, die gemischte, ist irgendwie, die macht sich am einfachsten, ist auch ein bisschen am schwammigsten. Ich werde euch jetzt nicht den Gefallen tun, mich zu positionieren. Da kann ich ja nur verlieren, ne? Da habe ich entweder die einen oder die anderen gegen mich. Ich werde aber mal ein ganz gefährliches Wort in den Raum werfen. Dafür werden die einen mich jetzt gleich nicht mehr mögen. Und dann aber das Wort erklären, was ich damit meine. Das Wort heißt Mythos. Viele sagen, diese Geschichte sei ein Mythos und sie meinen, damit es sei ein Märchen. So wie griechische Sagenwelt und so. Mythos heißt eigentlich was ganz anderes. Und wenn ihr diese Beschreibung von Mythos kennt, dann wisst ihr, warum ich empfinde, dass es ein Mythos ist. Und zwar, Mythos heißt eigentlich eine Geschichte, die eine ewige, tiefe Wahrheit transportiert. Eine Geschichte, wo wann das war, wie das genau alles war, nicht das eigentlich Wichtigste ist, sondern das Wichtige ist die Wahrheit, die da drin steckt. Man könnte es so sagen, das Wichtige an einem Mythos ist, die Wahrheit eines Mythos liegt darin, passiert das wirklich immer wieder? Ist das wahr, ganz tief wahr, weil es uns etwas über unser Menschsein erklärt? Ich war damals nicht dabei, ich kann also keine Entscheidung darüber treffen, war das historisch oder ist es mehr bildhaft gemeint? Was hier? Und das ist, glaube ich, auch nicht das wirklich Wichtige. Ich habe dazu eine Meinung. Das, was ich glaube, sage ich euch jetzt aber nicht. Was ich aber machen kann, ist, ich kann mich auf die Story einlassen. Egal, ob ich das eine mehr präferiere oder das andere. Und kann mich auf sie einlassen und gucken, ist sie wahr, wenn ich ihr zuhöre? Passiert sie heute? Kenne ich sie, diese Geschichte von meinem Leben? Und dann gewinnt diese Geschichte nochmal eine ganz andere Wahrheit. Und die ist die wichtigere als Diskussion darüber, wie das mit dem Bauchnabel von Adam war. So, ich lese jetzt vor, und die ist ja so lang, ich lese ja nur so auszugsweise aus Genesis 2. Dann legte Gott im Osten in der Landschaft Eden einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige Bäume und ihre Früchte schmeckten gut. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. Es war bisher nur einer. In der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume. Der Baum des Lebens, dessen Früchte Unsterblichkeit schenken, und der Baum der Erkenntnis, dessen Früchte das Wissen verleihen, was für den Menschen gut und was für ihn schlecht ist. Jetzt wird ein bisschen erklärt, wie das mit dem Fluss in diesem Garten ist, lasse ich jetzt aus. Gott der Herr brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Weiter sagte er zu ihm, du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht von dem Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Jetzt wird beschrieben, wie die Frau erschaffen wird. Lasse ich auch aus. Zum Schluss steht, die beiden waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander. Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes, das Gott der Herr gemacht hatte. Sie fragte die Frau, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft die Früchte von den Bäumen im Garten nicht essen? Natürlich dürfen wir essen, erwiderte die Frau. Nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt, esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, sagte die Schlange, ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen und ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut und was schlecht ist. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Die Frau sah den Baum an, seine Früchte mussten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und aß ebenso. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Ist eine witzige Idee, finde ich. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott, der Herr, durch den Garten ging. Da versteckten sich der Mann und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief den Menschen: Wo bist du? Der antwortete: Ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Der Mensch sagte: Die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, gab mir davon. Da habe ich gegessen. Gott, der Herr, sagte zu der Frau: Was hast du getan? Und dann, das lese ich jetzt auch nicht vor, geht es noch weiter. Und es werden die Folgen beschrieben, dieses Sündenfalls. Es wird beschrieben, dass die Folgen für die Frau sind, dass Schmerzen beim Weitergeben des Lebens entsteht. Beim Gebären von Kindern. Und dass die Beziehung zwischen den beiden fortan gestört ist. Es ist plötzlich eine Herrschaftsbeziehung. Der Mann wird über dich Herr sein. Und der Mann muss die Folge tragen, dass das Leben anstrengend wird. Der Acker, da ist voller Disteln und so. Da wird beschrieben, wie anstrengend es ist, den Lebensunterhalt zu verdienen. Folgen dessen, dass der Mensch in Sünde gefallen ist. Okay, so viel mal. Ein paar Dinge, wo ich merke, das ist eigentlich meine Geschichte, unsere Geschichte. Deswegen ist sie so wahr. Deswegen halte ich sie für wahr. Das erste ist, was ich wieder entdecke, unser Wissen davon, wie es eigentlich sein sollte. Ne, der Schauplatz dieser Geschichte ist das Paradies, Garten Eden. Es ist die Welt, wie sie sein soll. Wie sie sein könnte, wie sie sein müsste. Wir leben jenseits von Eden, sagen wir diesen Ausdruck. Ne, und wir bringen damit zum Ausdruck, wir wissen, es könnte anders sein, irgendwie paradiesisch, aber es ist es nicht mehr. Jetzt wird das hier als Garten beschrieben, das Paradies. Ich bin kein Gartenfreak. Manchmal, wenn auf Bildern, dann seht ihr Adam und Eva sogar in so einer Art Dschungel. So stelle ich mir jetzt die perfekte Welt gar nicht so vor. Da würde es mich jetzt gar nicht so hinziehen. Aber manchmal, wenn ich im Urlaub bin zum Beispiel, oder wenn du Zeit hast und Glück hast, gibt es manchmal diese Momente, du bist an einem Ort und plötzlich überfällt dich die Idylle dieses Ortes. Dann ist es, wie wenn du dich erinnern würdest, so wie hier, so friedlich, so schön, so müsste das Leben sein. Kennt ihr solche Momente? Manchmal ist es gar nicht in der Landschaft. Du hörst Musik oder so. Denkst plötzlich, so könnte Paradies sein. So soll das Leben sein. So unberührt, so schön, so gut. Die Juden haben ein wunderbares Wort für diesen Zustand oder für diese Welt. Sie nennen das Shalom. Wir übersetzen Shalom mit Frieden, aber es ist viel mehr mit Frieden. Ich habe mal gelesen, jemand hat gesagt, Shalom ist eigentlich das Verwobensein von Gott, Menschen und der ganzen Schöpfung in Gerechtigkeit, Erfüllung und Freude. Ich lese euch was vor. Ich bin nicht ganz sicher, ob ich es schon mal vorgelesen habe, aber wenn, dann ist es auch nicht schlimm, hört es nochmal. Da schreibt John Ortberg, wie er sich Shalom vorstellt, das Paradies. In einer Welt, in der sich Shalom durchsetzte, wären alle Ehen stabil und alle Kinder sicher. Wer zu viel hätte, würde denen etwas geben, die zu wenig hätten. Israelische und palästinensische Kinder würden auf der Westbank zusammen spielen. Ihre Eltern würden füreinander Häuser bauen. In Büros und Vorstandsetagen würden sich alle heimlich darum bemühen, ihre Kollegen beim beruflichen Fortkommen zu unterstützen und sie hinter ihrem Rücken loben. Zeitschriften wären voller Berichte über mutige Menschen und moralische Integrität. In Talkshows würden Mütter und Töchter auftreten, die einander heiß und innig lieben. Es wären Frauen zu sehen, die die Kinder ihrer Ehemänner auf die Welt bringen. Und Männer, die sich heimlich gern als Männer kleiden. Unstimmigkeiten würden liebenswürdig und kultiviert beigelegt werden. Es würde vielleicht immer noch Rechtsanwälte geben, aber die hätten wirklich sinnvolle Aufgaben, wie etwa die Auslieferung von fettfreien und cholesterinarmen Pizzas. Türen hätten keine Schlösser, Autos keine Alarmanlage, Schulen bräuchten keine Polizeipräsenz und auch keine Überwachungskameras mehr. Schüler, Lehrer und Hausmeister würden die Arbeit des anderen wertschätzen und achten. Bei den Spielen in der Pause würde jedes Kind in eine Mannschaft gewählt werden. Gemeinden würden sich nie spalten. Okay, der macht dann noch weiter so. Das wäre Shalom, Paradies. Wir ahnen irgendwie, dass das mehr ist als eine Utopie. Wir ahnen irgendwie, sind wir eigentlich für so eine Welt geschaffen. Die Sehnsucht in uns nach dem Garten Eden oder nach Shalom stirbt nie, glaube ich. Wenn sie stirbt, hören wir fast auf zu leben. Wenn es sowas wie einen göttlichen Funken in uns gibt, dann ist es die Ahnung von uns, dass das Leben anders gedacht war. Das ist das Erste, was mir in dieser Geschichte bekannt vorkommt. Das Zweite, unser Apfelhunger.
Die Geschichte ist ja vor allem eine Geschichte der Verführung. Die Menschen lassen sich dazu verleiten, von der verbotenen Frucht zu essen. Es ist kein Apfel. Ich habe es trotzdem Apfel genannt. Im Text steht einfach nur Frucht. Aber es ist auch nichts, was etwas zur Sache tut. Und das erkenne ich wieder. Denn warum tun sie das? Warum tun sie etwas, was ihnen eigentlich verboten ist? Das Erste, sie misstrauen Gott. Sie sagen, Herr, er hat das verboten. Warum? Warum verbietet er was? Er hält uns was vor. Sie misstrauen Gott. Das Zweite, sie sehen sich nach mehr. Nach dem Sein wie Gott oder nach dem Klugwerden, nach Erkenntnis. Nach dem, dass man sein Leben selber in der Hand hat und nicht mehr abhängig ist davon, dass Gott es gut mit uns meint. Sie werden selber wissen, was gut und schlecht ist, und sie sehen sich nach diesem Mehr in ihrem Leben. Und so ist das mit der Sünde bei mir. Letztlich ist jede unserer falschen Taten eigentlich der Versuch, ein Bedürfnis in uns zu stillen. Und nicht selten ist dieses Bedürfnis an sich gar nicht so verkehrt. Aber der Versuch, wie wir das erreichen wollen, ist falsch. Wenn wir einen Apfel klauen, haben wir Hunger. Wenn wir unseren Partner betrügen, dann suchen wir Liebe. Wenn wir lügen, dann möchten wir uns schützen und unser Gesicht wahren. Wir wählen den falschen Weg, um etwas zu erreichen, was eigentlich unser Bedürfnis ist. Ich habe gedacht, der Teufel liebt das Böse einfach nur deswegen, weil es böse ist. Aber wir sind keine Teufel. Wir erliegen dem Bösen, weil wir glauben, es würde uns Gutes bringen. Irgendwie. Sünde ist einfach immer nur der falsche Weg, ein Bedürfnis zu stillen. Und hat leider oft so fatale Folgen. Paulus hat mal sowas gesagt. Und Paulus ist ja jetzt nur nicht kein Vorbild für uns, ja, als Christen. Und er hat gesagt, es ist verrückt, ich will das Gute, aber ich tue das Böse. So ist das. So, und dann passiert es. Du hast reingebissen, runtergeschluckt, es gibt kein Zurück mehr. Es ist gewesen, was immer. Und dann passiert das Dritte, was ich bei mir in meinem Leben als wahr erkenne. Unser Rückzug ins Schattenreich. Ja? Kaum ist es passiert, beginnt das Schattenspiel. Da steht, da gingen ihnen die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Da gingen ihnen die Augen auf. Das hatte die Schlange ihnen ja versprochen. Ihr euch werden die Augen aufgehen. Ihr werdet sehen, was gut und böse ist. Und jetzt sehen sie es. Und sie, das, was sie sehen, finden sie nicht so gut. Sie sehen sich selber und das gefällt ihnen nicht. Sie finden sich selber ziemlich unansehnlich. Irgendwie jedenfalls schämen sie sich. Das ist die Geburtsstunde der Scham. Die Geburtsstunde der zwei Wirklichkeiten. Was wir nach außen hin sehen und was wir nach innen sehen, ist was anderes. Willkommen im Club, habe ich gedacht. Jetzt musst du anfangen, an deinem Äußeren zu feilen. Und genau das tun sie. Sie kümmern sich erstmal ums Äußere, obwohl innerlich was kaputt gegangen ist. Und das ist die Sache mit der Imagepflege und ihren Feigenblättern. Ne? Also das ist die witzige Idee. Und als sie dann Gott kommen hören, verstecken sie sich. Schattenspiele. Jetzt nicht auch noch dem begegnen. Und Gott ruft, Gott, Mensch, wo bist du? Für ihn ist das ungewohnt, dass das Leben im Paradies, im Shalom, ist so nicht gedacht gewesen, dieses Leben. Ne? Dass es Grund gibt, sich zu verstecken, dass man sich zu schämen hat. Aber jetzt ist es so. Und er sagt, ich hörte dich kommen und ich bekam Angst, weil ich nackt bin. Das ist die Macht der Sünde. Sie treibt dich in den Schatten. Sie jagt dir Angst vor Gott ein. Sie bringt einem das Schattenspielen bei. Indem sie uns vorhält, du bist ein Sünder. Und indem sie dir vorhält, und dass das eine Tatsache ist, die Tatsache, dass das so ist, bedeutet, dass du das verstecken musst. Sünde entfaltet ihre Macht. Und zwar nicht, sie entfaltet ihre Macht nicht zuerst in der bösen Tat an sich. Die mag schlimm sein. Aber ihre ganze Macht entfaltet sie eigentlich dann, wenn du das verstecken musst. Sie entfaltet ihre Macht darin, dass sie uns zwingt, jemand anders zu sein, als wir sind und nicht dazu zu stehen zu können. Da liegt die brutale Gemeinheit der Sünde. Und die kann Menschen immer tiefer runterreißen und dieses äußere und innere Leben immer weiter auseinanderbringen. Wir denken, oh, wenn das jetzt rauskommt, wir drohen unser Gesicht zu verlieren. Die anderen werden uns hassen oder verlassen oder verachten mindestens. Fromme Menschen denken zusätzlich, jetzt wird Gott böse auf mich sein. Wir fühlen uns elend, schmutzig und gleichzeitig zu stolz, um dazu zu stehen. Das ist ja interessant, ne? Und dieser Kreislauf beginnt. Wir verurteilen uns selbst und wir rechtfertigen uns selbst. Und wir verurteilen uns wieder, je nachdem, wie gut wir gerade darin sind, uns was vorzumachen. Also, das Teuflische an der Sünde ist nicht zuerst die Tat selber. Natürlich ist die bitter oft. Aber das Teuflische ist die innere Gefangenschaft, zu der das führt. Noch ein Wort zu den Folgen, die ich jetzt eben gar nicht vorgelesen habe. Die Folgen von dieser Story, wir leben jenseits von Eden. Wenn wir Shalom hören, halten wir es für eine Träumerei. Wir wissen, ja, das könnte so, aber das wird nie sein. Beziehungen sind öfter kaputt als heil. Ich habe eben gesagt, Mann und Frau, diese Beziehung der beiden ist danach nicht mehr dieselbe. Das erleben wir auch. Oder das Leben wird schwer. Finde ich interessant, dass eigentlich das, wo Leben entsteht, ne, wo Leben weitergegeben wird, dass ausgerechnet das jetzt mit Schmerz in Verbindung steht. Oder Arbeit, also das Erarbeiten, was ich zum Leben brauche, dass das mühsam wird. Stress. Und dass am Ende, das ist auch eine Folge in dieser Story, ihr könnt es ja mal selber zu Ende lesen, dass am Ende der Tod auch noch steht von allem. Also dass es irgendwie letztlich darin endet, dass sich unser Leben auflöst. Und bis heute ist das Leben so und tragen wir die Folgen, unzweifelhaft. Kennt ihr diese Theorie vom Schmetterling, der durch einen Flügelschlag angeblich irgendwo eine Klimaveränderung, Katastrophe auslösen kann, am anderen Teil der Welt? Theoretisch. So etwa ist das hier. Ja, ein kleiner Auslöser, der Schmetterlingsschlag, die Frucht. Aber die Sünde hat bis heute steckt da eine nicht enden wollende Kettenreaktion. Sie hat dazu geführt, dass die ganze Welt infiziert ist. Und wir sind alle Teile irgendwie dieser Kette und stecken da drin. Und es gibt nur einen Weg raus aus dieser Kette, aus diesem Schattenspiel. Es gibt nur einen Weg. Und das ist der letzte Punkt. Den habe ich Lichtspiele genannt. Lichtspiele, die Kraft der Gnade. Wenn Sünde uns Menschen immer tiefer runterdrückt, dann gibt es nur eine Kraft, die daran was ändern kann. Und das ist die Kraft der Gnade. Ich lese euch was vor von Shane Claiborne, die Kraft der Gnade beschreibt. Es gibt jemanden, der das Gefühl hatte, dass die Welt das Gute in ihm getötet hat. Ein junger Mann, ausgezeichneter Armee-Veteran aus dem ersten Golfkrieg von 1991. Ich weiß noch, wie ich die Briefe gelesen habe, die er aus dem Krieg nach Hause geschickt hat. Und in denen er seiner Familie geschrieben hat, wie schwer das Töten sei. Er schrieb, dass er das Gefühl hatte, dass er das Gefühl habe, sich in ein Tier zu verwandeln, weil ihm das Töten Tag für Tag etwas leichter fiel. Sein Name war Timothy McFay. Er kehrte vom Dienst in der Armee nach Hause zurück, entsetzt, verrückt, entmenschlicht. Und er wurde bis zum bisher schlimmsten einheimischen Terroristen. Seine Essays erheben ihre Stimme gegen das Gemetzel, das er im Irak gesehen und mit angerichtet hat. Glauben die Leute, dass irakische Regierungsangestellte weniger menschlich sind als jene in Oklahoma City? Glauben sie, dass Iraker keine Familie haben, die um sie trauern und den Verlust ihrer Lieben beklagen? Meinen die Leute, dass das Töten von Ausländern sich irgendwie vom Töten von Amerikanern unterscheidet? Zweifelsohne war sein Verstand vom Mythos der Vergeltung tragisch verwirrt worden. Er verübte den Bombenanschlag von Oklahoma City in der Hoffnung, dass die Amerikaner begreifen würde, was Kollateralschäden wirklich sind und ihre Stimme gegen das Blutvergießen auf der ganzen Welt und sogar gegen den im Irak erheben würden. Stattdessen tötete die Regierung, die ihm das Töten beigebracht hatte, ihn, um den Rest von uns beizubringen, dass Töten falsch ist. Gott befreie uns von dieser Vergeltungslogik. Ein Mensch, den ich zu lieben gelernt habe, ist ein Mann namens Bud Welch. Er hat bei den Bombenattentaten in Oklahoma City seine Tochter verloren, Julie Marie, 23 Jahre alt. Er sagte, er hätte eine Phase der Wut durchlebt, in der er wollte, dass der Täter Timothy McFay stirbt. Er soll schmoren, sagte er. Wenn ich die Gelegenheit gehabt hätte, hätte ich ihn eigenhändig umgebracht. Doch irgendwann erinnerte er sich an die Worte seiner Tochter, die immer nachdrücklich für Versöhnung eingetreten war. Sie pflegte zu sagen, Hinrichtung lehrt Hass. Bald darauf entschied Bud, diesen Kreislauf aus Hass und Gewalt zu durchbrechen. Er organisierte ein Treffen mit McFays Vater und Familie. Sie seien ihm bei dem Treffen sehr ans Herz gewachsen, sagt Bud. Und bis heute habe er sich Gott nie näher gefühlt als bei jener Begegnung. Er beschloss, auf Vortragsreise durch das ganze Land zu gehen, um über Versöhnung zu sprechen und gegen die Todesstrafe, die das Signal aussendet, dass manche Menschen rettungslos verloren seien, und dafür McFay am Leben zu lassen. Und er sagte, dass er gespürt habe, wie eine enorme Last von meinen Schultern fiel. Als er sich seinen Weg durch die Wut, seinen Schmerz, seine Verwirrung bahnte, fing er an zu begreifen, dass dieser Teufelskreis der Vergeltung mit ihm aufhören musste. Und er begann, Timothy McFay, dem Mörder, in die Augen zu sehen und das Ebenbild Gottes zu erblicken. Er wollte, dass McFay Liebe, Gnade und Vergebung erfährt. Bud ist jemand, der noch immer an den Skandal der Gnade glaubt. Gnade. Seit dem Flügelschlag des Schmetterlings ist Gott dabei, Menschen wieder rauszuholen aus der Dunkelheit. Einen Weg zu finden, wie man aus diesem Teufelskreis rauskommt, Schattenspiele zu spielen. aus dem Teufelsreich, dass Sünde immer wieder Sünde gebiert. Am deutlichsten und endgültigsten durch Jesus Christus, der die Menschheit einlädt in eine neue Gemeinschaft mit Gott wieder. Die Menschen sind aus dem Garten Eden rausgeflogen und Jesus lädt sie wieder rein. Lädt sie wieder ein in Gemeinschaft mit Gott. Eine Gemeinschaft, in der du aufhören kannst, etwas vorzuspielen. Gott etwas vorzuspielen und denen, die mit dir in dieser Gemeinschaft sind. Eine Gemeinschaft, in der Beziehung zu Menschen wieder heil werden kann, selbst wenn bittere Dinge passiert sind. Wir glauben nicht, dass Kirche der Garten Eden sein kann. Aber wir glauben, dass Kirche ein bisschen ein Abklatsch wieder werden muss von dem, was Shalom ist, was Garten Eden ist, was Paradies ist. Das muss hier erlebbar sein. Gnade untereinander und mit Gott. Sonst ist Kirche irgendwie nicht wert, Kirche zu heißen. So, diese Gemeinschaft, in die Gott uns einlädt, hat eine Voraussetzung und die heißt Umkehr. Jeder noch so kaputte Sünder kann dazugehören. Genauso wie jeder Saubermann, dessen Sündenregister sich vielleicht beschränkt aufs Falschparken. Und das noch bei Monopoly, noch nicht mal im echten Leben. Beide können dabei sein und beide brauchen Umkehr. Umkehren heißt, ich öffne meinen Keller und hole den Mist aus der Dunkelheit raus und lasse es Gott und Menschen anschauen und sagen, hey, das bin ich wirklich. Und Umkehren heißt, das in der Hoffnung zu tun, dass dann nicht Verurteilung, sondern Gnade die Folge ist. Und hier sind Menschen, die das getan haben und die erlebt haben, Gott schaut meine Sünde an. Ja, er zeigt sie mir sogar. Er will, dass ich dazu stehe. Wenn ich Jesus Christus am Kreuz von meinen Sünden sterben sehe, dann werde ich an meine Schuld erinnert. Und das tut weh. Aber Gott zeigt es mir, um mir zu vergeben. Mir praktisch sagt, hey, im Tod meines Sohnes Jesus Christus liegt die Chance für deine Vergebung. Ich will dir vergeben und Gnade walten lassen. Gnade, weil sie das Einzige ist, die Kraft hat, aus deinem Leben wieder was anderes zu machen. Also Gnade beschönigt überhaupt nichts. Es wird nicht einfach der Keller zugeschlossen und Schwamm drüber oder so und jetzt denken wir nicht mehr dran. Gnade nimmt tot ernst, dass Sünde Sünde ist und damit, dass sie scheiße ist. Aber sie durchbricht die Gesetzmäßigkeit, dass der einzige Weg ist, das zu verstecken und zu vertuschen und wie auch immer. Und die Gesetzmäßigkeit, dass ich dadurch selber jemand werde, der ungnädig ist und dass wieder Sünde daraus entsteht. Sie nimmt der Sünde die Macht. Ich habe das hier bewusst Kraft der Gnade genannt und nicht Macht der Gnade. Vorhin habe ich Macht der Sünde gesagt. Macht, ich weiß nicht, ob Gnade Macht hat, weil Macht ist irgendwas, was so über dich kommt und gegen deinen Willen irgendwas mit dir macht. Das ist Gnade nicht. Aber es ist eine Kraft. Heißt, sie kommt nicht über dich. Du musst sie schon wollen. Du musst dich dazu entscheiden, das ans Licht zu holen. Und das mögen wir nicht so. Überhaupt nicht. Wenn einer sagt, wir müssten offen dazu stehen, was Sache ist, dann sagen wir, okay, kann ich mir eine zweite Meinung einholen? Weil das liegt uns gar nicht. Wir haben diese Angst, das Gesicht zu verlieren. Und wir verlieren es ja tatsächlich ein bisschen, dieses Gesicht, was wir sonst so gewahrt haben. Nur das ist der Preis. Gnade erfordert Umkehr. Zu dem Preis wird übrigens die Predigt nächste Woche von Rüdiger Halder sein. Aber wenn wir bereit sind, den Preis zu zahlen, entwickelt Gnade ihre befreiende Kraft. Und die ist mit nichts vergleichbar. Aus Schattenspiele werden Lichtspiele. Also Lichtspiele ist ja ein altes Wort für Filmspiele, ne? Für Kino. Und da werden Bilder durchleuchtet und an die Wand geworfen. Es ist das Gegenteil von dem, was ein Schattenspiel macht. Und ich dachte irgendwie, Gnade hilft uns, dass wir es uns leisten können, wieder transparent zu sein. Wir können sozusagen das wieder aushalten, dass Licht auf unser Leben fällt. Wir können uns dem Licht sogar wieder zuwenden. Nicht abwenden, damit es nur der Schatten zu sehen ist, sondern können uns zuwenden und sagen, ja, so bin ich. Schattenspiele können aufhören. Denn wir wissen sozusagen von uns hier, hey, wir leben alle von der Gnade. Auch in der Kirche leben alle von der Gnade. Hier ist keiner, der kein Sünder ist. Auch ich nicht. Auch in der Kirche nicht. Ich dachte gerade in der Kirche nicht. Warum wären wir sonst hier? Dann bräuchten wir das nicht. Lichtspiele. Eins noch zum Schluss. Wir werden diese Lichtspiele ein bisschen üben müssen. Wir werden üben müssen, in Gottes Licht zu leben. Auch dann, wenn wir es mal erlebt haben, wie Sünde aus unserem Leben weggenommen wird. Wie er gesagt hat, hey, plötzlich ist eine Last von meinen Schultern, weil ich vergeben kann. Wenn wir es mal erlebt haben, wir werden trotzdem üben müssen, im Licht zu leben. Denn wir werden wieder in Schwierigkeiten geraten. Wir werden wieder in Versuchung sein, in den Apfel zu beißen. Und das Schlimme ist, wir werden es sogar tun. Und dann liegt wieder nichts näher, als Schattenspiele zu beginnen. Und das heißt, ob Gott unser Leben wirklich dauerhaft verändern kann, das wird davon abhängen, ob wir wieder und wieder und wieder bereit sind, uns ins Licht zu stellen und keine Schattenspielerei anzufangen. Ob wir wieder und wieder bereit sind, umzukehren. Jemand hat mal gesagt, umkehren, also Bekehrung, das musst du jeden Morgen machen. Dich jeden Morgen neu entscheiden, okay, ich will das wieder tun heute. Diesen Tag im Licht leben. Okay, wir machen uns das übrigens eine Ecke leichter in der Kirche, wenn Gott nicht der Einzige ist in der Kirche, der es gewohnt ist, gnädig mit Menschen umzugehen. Wir machen uns eine Ecke leichter, wenn wir uns das auch angewöhnen, gnädig miteinander umzugehen. Denn wenn du Gnade erlebst, dann gewöhn dir an, ich gebe sie weiter. Ich lehrt es eure Kinder, dass wenn sie Mist bauen, dass ihre Eltern die sind, die nicht einfach sagen, Schwamm drüber, aber die nicht für Vergeltung oder Verurteilung oder was immer für Strafe stehen, sondern für Gnade. Lehrt es eure Kinder, dass das das bessere Lebenskonzept ist. Versucht es sogar bei den Teens. Es ist schwieriger, ich weiß. Nein, ich weiß es aus eigener Erfahrung nicht, aber ich war Jugendpastor. Habe Angst vor dieser Zeit, die da auf uns zukommt. Lehrt es eure Kinder, dass Gnade das bessere Lebenskonzept ist als Härte. Lehrt es eure Freunde, euren Ehepartner, eure vielleicht alt gewordenen Eltern, die manchmal schwierig sind, gnädig zu sein. Das lehrt es sie, dass Gnade eine Kraft ist, die stärker ist als Sünde und Vergeltung. Und glaubt selber dran. Glaubt selber dran. Du und ich, wir sind Sünder, aber Gott ist uns gnädig. Amen. Wir beten noch. Jesus Christus, ich danke dir, dass du der Einzige bist, der als Sohn Gottes nicht diesen Gesetzmäßigkeiten unterworfen war, wie wir es sind. Und dass du gleichzeitig der bist, der mitten eingetaucht ist in diese Welt und letztlich durch unsere Sünde, durch unseren Hass dein Leben verloren hast. Ich danke dir, dass du Gnade lebst, gelebt hast und heute uns entgegenbringst. Herr, ich bin froh darüber, dass das Zentrum dieses Universums, das Herz Gottes, eines ist, in dem Gnade und Liebe zu finden ist und das nicht von Vergeltung und diesen Gesetzmäßigkeiten geprägt ist. Das macht mich glücklich und ich bete, dass du uns den Mut gibst, dass es wichtiger ist, im Licht zu sein, Gnade zu erleben, als unser Gesicht zu wahren. Gib uns den Mut, im Licht zu leben. Amen.